Was ist Glaube, war unsere erste Frage und wir haben gesehen, da gibt es zwei unterschiedliche Glaubensverständnisse. Die Pharisäer haben gemeint, Glaube, das ist das Fürwahrhalten von Dogmen. Und es hat dazu geführt, dass sie meinten, sie hätten die Wahrheit in der Tasche, sie würden sie besitzen. Hat dazu geführt, dass sie Äußerlichkeiten ganz hoch gehalten haben, so als Kennzeichen dafür, was man denn für wahr halten muss oder dass man diese Dogmen für wahr hält. Und dann drittens, was haben sie als drittes, dass sie sich abgrenzen gegenüber einer bösen Welt, die ihnen diese Dogmen vielleicht kaputt machen könnten. Wir haben gesehen, dass Jesus den Glauben ganz anders verstanden hat, nämlich als Glaube, als ein tiefes Vertrauen zu Gott, sich ausstrecken im tiefen Vertrauen zu Gott. Das war für ihn Glauben und oder ist für ihn Glauben. Und wir wollen schauen, wie wir nun im Glauben wachsen können. Und dazu möchte ich euch einen Text von Paulus lesen. Paulus hatte das gleiche Glaubensverständnis wie Jesus, wie wir sehen werden. Und er schreibt im Epheserbrief meines Erachtens den schönsten Text zum Thema Glaubenswachstum überhaupt im Neuen Testament. Es ist kein Lehrtext, sondern es ist ein Gebet, was er für die Gemeinde in Ephesus spricht, eben ein Gebet, dass sie im Glauben wachsen mögen. Und das ist unser Predigttext, der erscheint auch an der Leinwand und ich lese ihn euch vor. Da schreibt Paulus: Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Wir wollen uns drei Kennzeichen dieses echten Glaubens, und ich spreche jetzt immer vom echten Glauben, also dem Glauben von Jesus und Paulus, ich bin da parteiisch und sage, das ist der echte Glaube, nicht der Glaube der Pharisäer. Der echte Glaube hat drei Kennzeichen und wir sehen hier drei Dinge, die wir tun können oder die wir Haltung, die wir einnehmen können, damit wir in diesem Glauben wachsen. Erste Kennzeichen echten Glaubens lautet, echter Glaube sucht nach immer tieferem Verstehen. In Vers 19, da sagt Paulus: Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen könnt. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Es geht also beim Glauben darum, in einen Prozess einzutreten, wo man immer mehr von Gott und seiner Liebe versteht. Ganz anders, als die Pharisäer das definiert haben. Die haben gesagt, die Wahrheit ist definiert, klar definiert. Das muss ich einmal auswendig lernen und dann habe ich sie in der Tasche. Dann besitze ich diese Wahrheit. Paulus, sehen wir hier, spricht ganz anders über den Glauben. Da sind so Formulierungen wie, da ist ein unerschöpflicher Reichtum, den es gilt zu entdecken, Schritt für Schritt, jeden Tag aufs Neue, Gottes unerschöpflichen Reichtum zu entdecken. Immer tiefer verstehen sollen wir die Liebe Gottes. Das heißt, es reicht nicht aus, einmal vom Pastor zu hören, Gott liebt dich, sondern da gibt es eine Welt zu entdecken. Das kann man ausbuchstabieren in seinem Alltag, Stück für Stück, und da gibt es immer mehr zu erforschen und zu verstehen. Das ganze Ausmaß Gottes und seiner Liebe sollen wir erfahren. Wir können Erfahrungen machen, immer mehr, immer tiefer von dem, wer Gott ist und wie er uns liebt. Wenn wir uns also vornehmen, als Gemeinde im Glauben zu wachsen, dann ist eine wichtige Eigenschaft, dass wir einen Forschergeist entwickeln. Es geht darum, dass wir die Bibel lesen und auch Predigten hören oder uns mit dem Glauben beschäftigen, mit einer Einstellung eines Forschers. Die Bibel ist ein Buch, was über das spricht, was uns unmittelbar angeht, was uns ganz konkret im Hier und Jetzt betrifft. Ich weiß, das sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Wenn man dann in irgendwelchen alttestamentlichen Geschlechtsregistern durchwühlt, denkt man, das hat ja mit uns hier überhaupt nichts zu tun. Das liegt daran, dass die Bibel in einer Fachsprache geschrieben ist. In einer religiösen Fachsprache, könnte man sagen. Und sie beschreibt Dinge, sie muss diese Fachsprache benutzen, um eben auf Dinge aufmerksam zu machen, die wir normalerweise übersehen. Aber sie macht uns auf Dinge aufmerksam, die unmittelbar da sind und die jeder von uns erfahren kann. In einer Fachsprache, ja, die wir erstmal verstehen müssen, wo wir uns erstmal klar darüber werden müssen, was da gesagt wird, aber dann ist das unmittelbar da, auf das die Bibel uns hinweist. Und die richtige Einstellung, jetzt die Bibel zu lesen oder Predigten zu hören, ist immer mit der Einstellung, ich möchte das, was ich da höre, für mich selber verifizieren. Es geht darum zu forschen, diese Aussagen der Bibel, was bedeutet das in meinem Leben? Wie sieht das aus? Wie ist das in meinem Herzen wirklich da? Wie sieht das aus? Die Bibel beschäftigt sich im Grunde mit zwei großen Fragen, nämlich einmal, wer und wie ist Gott? Wer und wie ist Gott? Und die zweite Frage, wer und wie bin ich? Und dazu macht sie verschiedene Aussagen und es geht darum, jetzt nicht das einfach abzuspeichern und zu sagen, ja, das ist richtig, sondern es geht darum, diese Aussagen aufzunehmen und sich selber darüber ein Bild zu machen, ob das stimmt, inwiefern das stimmt, wie das bei mir aussieht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Dann sagt die Bibel zum Beispiel, der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Kann man sagen, ja, stimmt, muss ja stimmen, sagt der Paulus, wird wohl richtig sein. Das ist aber nicht eine gute Einstellung, das ist kein Forschergeist, dadurch wachsen wir nicht, sondern ein Forschergeist sagt nun, okay, das ist eine These und diese These gilt es zu verifizieren. In meinem Herzen wohnt der Heilige Geist, das muss ja verifizierbar sein. Woran merke ich das? In welchen Situationen erlebe ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt? Wann spüre ich die Liebe Gottes? Wo gibt es da vielleicht kleine Fünkchen, die ich ausbauen kann, wo ich dann mehr mich mit beschäftigen kann und wo das größer und wichtiger mir wird? Also um dieses Überprüfen, dieses Verifizieren geht es. Ein anderes Beispiel, die Bibel sagt, wir sind Sünder. Das ist zuerst mal, das ist Fachsprache, keine Beleidigung, wie man vielleicht denken könnte, ja, die Bibel beleidigt dich nicht, es ist eine Fachsprache. Was sagt dieser Begriff Sünder? Kann man sich gut herleiten vom altdeutschen Wort Sund, heißt ja Grabe. Ja? Da ist also ein Graben, eine subjektiv empfundene Trennung zwischen mir und Gott. Und da muss man sagen, das ist keine Beleidigung, sondern jeder von uns kann das verifizieren. Jeder von uns hat Momente und Tage, wo er sagt, ich fühle mich Gott ferne. Ja? Das ist, du bist ein Sünder, einfach nur die Definition so, ja. Und es geht nun darum, das zu verstehen. Warum fühle ich mich von Gott getrennt? Warum empfinde ich diesen Sund, diese Sünde? Warum erwachsen daraus auch immer wieder Taten, die mich und andere schaden? Je tiefer ich das verstehe, desto besser kann ich damit umgehen und kann auch verstehen, was Jesus sagt, wenn er meint, bring das zum Kreuz, diese Sünde. Wenn ich da nicht bei forsche, werden das einfach nur irgendwelche Floskeln sein, die ich immer wieder sage und vielleicht schon in der Sonntagsschule auswendig gelernt habe und dann waren immer alle zufrieden, wenn ich gesagt habe, ja, ich muss Jesus meine Sünden hingeben. Ja, dann hat der Sonntagsschullehrer geklatscht und das haben wir so übernommen und jetzt sagen wir immer so und heute klatscht der Pastor oder grinst fröhlich, weil er denkt, ja, es wurde verstanden, aber es wurde gar nichts verstanden, weil wir keinen Forschergeist haben und dann haben wir auch kein Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben entsteht, wenn man sagt, ich möchte das verstehen. Ich möchte das merken, warum ich ein Sünder bin. Ich möchte nicht, dass mir das einfach gesagt werde, sondern wird damit verstanden? Wie wirkt sich das bei mir aus? Und wenn es dann heißt, bring das zum Kreuz, was soll das heißen? Also soll ich das jetzt hier vorne hinlegen? Was soll ich da vorne hinlegen? Geht nicht. Das muss ja ein Bild sein. Was ist das? Können wir jetzt leider nicht drauf eingehen. Hätte jetzt Lust, noch eine zweite Predigt zu halten, aber ich muss mich hier ans Skript halten, sonst sind wir zur Gemeindestunde um 15 Uhr nicht fertig. Also was wichtig ist, einen Forschergeist entwickeln und diesen Fragen nachgehen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wenn du das 40 Jahre lang tust, wenn du 40 Jahre lang so forschst, dann wird Glaubenswachstum unausweichlich sein. Es wird automatisch folgen. Es ist nicht möglich, einen solchen Forschergeist zu haben und nicht geistlich zu wachsen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Es wird uns hineinführen in immer tiefere Dimensionen. Und es wird einen Prozess anstoßen, mit dem wir niemals fertig sind. Das will ja Paulus uns hier sagen mit so Ausdrücken wie ein unerschöpflicher Reichtum, ein immer tieferes Verstehen, das ganze Ausmaß erfahren. Zweites Kennzeichen für echten Glauben ist, der Glaube, echter Glaube zielt auf das Innere. Es ist auffällig, dass Paulus hier das Innere so stark betont. Zum Beispiel Vers 16, zweiter Teil, geht's los. Also er bittet um unerschöpflichen Reichtum, damit ihr durch seinen, also Gottes Geist, innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. Also das ist, was Paulus interessiert. Nicht die Kleidung, die du anhast oder irgendwelche Speisevorschriften, die du machst oder nicht machst, sondern es geht darum, was in deinem Inneren passiert. Paulus betet darum, dass du innerlich fest wirst, dass du so eng mit Gott verbunden bist, dass du eine innere Stärke entwickelst. Paulus betet darum, dass Christus durch oder in deinem Herzen lebt und dass du Impulse von ihm empfängst und dass er dein Leben steuern kann durch dein Herz hindurch. Also etwas ganz Innerliches. Das heißt für uns, wir wollen im Glauben wachsen. Es bedeutet, dass wir eine Einstellung entwickeln müssen, einen Grundsatz für uns festlegen, der lautet: Ich bin der Hüter meines Herzens. Ich bin der Hüter meines Herzens. Wenn wir jetzt eine amerikanische Baptistengemeinde wären, so vielleicht eine schwarzafrikanische, dann würde ich sagen, jeder guckt jetzt seinen Nachbarn an und sagt, ich bin der Hüter meines Herzens. Aber jawohl, sagen einige, nicht? Aber nein, nein, nein. Wir machen das schön trocken norddeutsch, so sind wir und so bleiben wir auch, ja? Sind wir stolz drauf, dass wir uns nicht gehen lassen. Aber der Satz ist... ist Wasser. Aber der Satz ist enorm wichtig, ja? Ich bin der Hüter meines Herzens. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Das heißt, was in meinem Herzen passiert, dafür trage ich zuallererst die Verantwortung. Keinesfalls ein selbstverständlicher Grundsatz, sondern Leute sagen ständig, ja, der andere ist schuld, meine Eltern haben es versaut. Ja, darum ist dieser Hass und diese Bitterkeit in meinem Herzen. Oder mein Ehepartner, der ist so ein Schludri, der kriegt es nicht hin. Deswegen ist Unvergebung, also ist keine Vergebung in meinem Herzen. Je nach Situation verständlich. Ja? Ich sage nicht, dass ich dafür kein Verständnis habe. Es ist eine menschliche Reaktion. Wir müssen uns nur klar sein, in dem Moment, wo ich anderen die Schuld für mein Leben gebe, kann ich nichts dran ändern. Und solange ich anderen die Schuld für mein Leben gebe, werde ich geistlich nicht wachsen. Das ist einfach die Konsequenz. Ob das jetzt berechtigt ist, dass du das so sagst oder nicht, es ist die Konsequenz. Geistliches Wachstum beginnt mit dem Satz, ich bin der Hüter meines Herzens. Wenn da Hass und Bitterkeit in meinem Herzen ist, dann ist das meine Verantwortung, das zu erkennen, das Gott hinzulegen, mit Gott darüber zu beten, zu gucken, was kann ich tun, damit diese Bitterkeit verschwindet. Geht nicht darum, andere zu entschuldigen. Geht nicht darum, anderen zu sagen, ihr macht das alles super, es ist alles mein Problem. Natürlich gibt es Situationen, die wirklich auch gar nicht anders sein können, als dass sie Bitterkeit im Herzen hervorrufen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass du Verantwortung trägst dafür, was in deinem Herzen passiert. Also werde zum Hüter deines Herzens. Nimm Verantwortung dafür, was in deinem Herzen passiert und sag, ich will das nicht akzeptieren, dass da eine derartige Angst sich permanent breit macht. Ja, beziehungsweise ich will das akzeptieren im Sinne von, ja, so ist es, aber so muss es ja nicht bleiben. Ich möchte mit Gott einen Weg gehen, dass diese Angst schwindet. Ich bin Hüter meines Herzens. Wenn wir das als Gemeinde so praktizieren, dann entwickelt sich eine wunderbare Vielfalt. Ganz anders als bei den Pharisäern, wo ja ein Einheitsbrei entsteht, weil alle sich gleich verhalten müssen, um zu signalisieren, jawohl, wir halten die gleichen Dogmen für wahr. Wenn jeder in sein Herz schaut und sagt, ich arbeite an dem, was da nicht gut ist, aber auch ich erwecke das da drin, was Gott hineingelegt hat. Gott hat ja in jedem von uns einen Samen ins Herz gelegt, was wunderschön ist, vielleicht ein Mut, vielleicht eine Liebe zu anderen Menschen, vielleicht irgendwie eine Fähigkeit zu dienen, was auch immer. All das hat Gott ja in unser Herz gelegt. Und wenn wir Hüter unseres Herzens sind, dann ist es ja auch unsere Verantwortung, das zum Wachsen zu bringen, das zu begießen, diesen Samen. Und dann entsteht eine wunderbare Vielfalt, so wie eine wunderbare Blumenwiese, wo sich die Blüten öffnen und ganz verschiedene Blumen aufwachsen, wie ein schönes Blumenbeet. Kein Einheitsbrei, sondern etwas Wunderschönes, was Gott geschaffen hat. Darum werdet zu Hütern eures Herzens. Und schließlich, dritter wichtiger Aspekt ist, dass Paulus sagt, echter Glaube öffnet sich anderen. In Vers 17, zweiter Teil, da heißt es, in der Liebe, also in Gottes Liebe, sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Also es geht im Glauben ganz zentral um die Liebe. Und Liebe heißt nichts anderes, als dass ich mich anderen öffne, dass ich eine Verbindung zu ihnen herstelle. Und das geht allerbest dadurch, dass man versucht, den anderen zunächst einmal zu verstehen. Dass man nicht gleich aburteilt und sagt, okay, hier ist eine Grenze, du bist gefährlich, ich will nichts von dir wissen, sondern dass man sich auf ihn einlässt, sich ihm öffnet. Wie denkst du darüber? Warum handelst du so? Das sind meine Gefühle, was sind deine Gefühle? Es geht nicht in jeder Lage, das ist mir auch klar, aber dass das Ziel ist, sich zu öffnen. Wichtig ist zu verstehen, dass man diese Liebe nicht begrenzen kann. Man könnte jetzt ja sagen, ja, könnten wir nicht sozusagen uns hier als Gemeinde untereinander lieben, aber unsere Arbeitskollegen und die Moslems um die Ecke da, die lieben wir nicht, sondern wir begrenzen das. Da muss man verstehen, das geht nicht. Du kannst nicht einen hassen und den anderen lieben, sondern das ist ansteckend. Wenn du anfängst, eine Person zu hassen in deinem Leben, und du bist nicht Hüter deines Herzens und gehst nicht dagegen vor, dann wird sich dieser Hass immer weiter ausbreiten. Wer dafür ein krasses Beispiel haben will, erinnert euch gestern an die Nachrichten. Ja, dieses Prinzip, ich hasse die Ukrainer und töte die, aber die Russen sind ja meine Volksgenossen, die liebe ich. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn Hass erstmal da ist, dann kann der kaum noch gestoppt werden. Nur noch mit allergrößter Gewalt und mal eben zugekleistert, aber das bricht immer wieder hervor. Nun sind wir keine Prigozhins, ja. Aber nichtsdestotrotz, dieses geistliche Prinzip gilt für uns genauso. Wenn wir das zulassen und uns von gewissen Leuten abgrenzen und sagen, die mag ich nicht, die hasse ich, ist immer die Gefahr, dass das auch überschwappt. Die gute Nachricht allerdings ist, was für den Hass gilt, gilt auf der anderen Seite genauso für die Liebe. Auch wenn du anfängst, Leute zu lieben und dich ihnen zu öffnen, dann kann das genauso wachsen und übergehen auf andere. Und dann fängt man an, vielleicht die Leute zu verstehen und sich denen zu öffnen, die man gerne mag. Und dann kann das immer weiter wachsen. Es ist ein zentrales Element des Glaubens. Und wenn wir als Gemeinde im Glauben wachsen wollen, dann müssen wir lernen, uns einander zu öffnen. Wir müssen uns gegenseitig verstehen und wir können es nicht begrenzen nur auf diese Gemeinde. Wir müssen jeden Menschen lieben und verstehen. Da könnten jetzt natürlich auch Sorgen auftreten und man sagt, ja, ist das nicht gefährlich? Weil es ist natürlich schon so, dass auch in unserer Gesellschaft Ideologien durch die Gegend wabern, die absolut nicht christlich sind und die ich auch für extrem falsch und gefährlich halte. Wäre es nicht gefährlich, wenn ich jetzt anfange, zum Beispiel irgendeinen Atheist, der da eine extreme Ideologie verfolgt, diesen Atheisten versuche zu verstehen und mich ihm zu öffnen? Weil er könnte mich ja umpolen oder so. Ich sage euch, was gefährlich ist. Gefährlich ist, wenn man gegen eine Ideologie eine andere Ideologie setzt. Weil dann gewinnt immer Ideologie. Und das ist wichtig zu verstehen. Der Gegensatz von einer atheistischen Ideologie ist keine christliche Ideologie. Ja, es geht nicht darum zu sagen, okay, die Atheisten, keine Ahnung, Kommunismus oder was, da müssen wir jetzt ein christliches Dogmenbollwerk gegensetzen. Das wäre genau falsch. Weil wir dann dann gewinnt Ideologie auf jeden Fall. Vielleicht eine Mischung davon oder eine setzt sich durch, was auch immer. Das Gegenteil von Ideologie ist nicht eine andere Ideologie, sondern es ist Liebe. Liebe kann Ideologien durchschauen ins menschliche Herz und kann sagen, weißt du kommst da immer mit deinen Sätzen und was so wichtig ist und es muss gegendert werden und wenn nicht gegendert wird, dann wirst du entlassen und so. Was steckt denn da eigentlich hinter für eine Angst? Ja? Menschen ernst nehmen wollen wir doch alle. Und dass wir heutzutage keinen mehr verurteilen, wenn er homosexuell ist, das ist doch selbstverständlich. Warum diese Ideologie? Warum dieses Gepresse? Wenn wir so mit Leuten umgehen, dann durchdringen wir die Ideologie. Dann, ich will nicht davon sprechen, wir besiegen die Ideologie, weil in der Liebe geht es nicht um Siegen oder Verlieren. Aber von außen könnte man das dann so beschreiben. Die Ideologie schaut immer durch das Dogma hindurch in das menschliche Herz. Und wisst ihr, was die Liebe dort immer sieht? Sie sieht dort immer Angst. Hinter jeder Ideologie steckt ein ängstliches Herz. Ein Herz, was sagt, ich muss mich schützen mit irgendeinem Gedankenbollwerk und ich muss das anderen aufdrücken und aufzwängen, weil ich sonst so verloren bin oder alleine oder sonst verliere ich alles, was auch immer. Liebe durchschaut das. Darum ist die Liebe so wichtig, sich zu öffnen. Habt da keine Angst. Liebe ist unüberwindbar. Liebe ist unbezwingbar. Keiner kann die Liebe überwinden, sagt Paulus in 1. Römer 13. 1. Korinther, Vers, Kapitel 13. Also es geht darum, sich zu öffnen, zu lieben im Alltag. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir diese Einstellung haben, dass im Glauben wachsen bedeutet zu lieben, sich zu öffnen, anderen zu verstehen, dann wird der Alltag unser Übungsfeld für geistliches Wachstum. Dann gibt es keine Grenze mehr zwischen Sonntag und Montag und Dienstag, sondern dann geht es darum, vielleicht Sonntag die Impulse zu bekommen und Dienstag, Mittwoch das umzusetzen, den Arbeitskollegen zu verstehen, den schwierigen Verwandten versuchen, mit Liebe zu begegnen, sich zu öffnen. Dann ist der Alltag unser Übungsfeld. Als Gemeinde wollen wir im Glauben wachsen. Das ist unser Auftrag, ein wichtiger Auftrag unserer Gemeindevision. Und wir haben uns den ganzen Gottesdienst Zeit genommen, um darüber nachzudenken. Und ich möchte das noch einmal kurz und prägnant alles wiederholen, damit wir das parat haben, zumindest die wichtigsten Punkte. Wir haben uns die erste Frage gestellt, was ist Glaube? Und wir haben gesehen, Glaube ist nicht das Fürwahrhalten von irgendwelchen Dogmen, sondern es ist ein tiefes Vertrauen zu Gott. Es geht darum, wenn wir im Glauben wachsen wollen, eine immer tiefere Beziehung zu Gott zu haben und immer enger mit Jesus Christus verbunden zu sein. Dann haben wir uns gefragt, wie schaffen wir das, im Glauben zu wachsen? Und da gibt es drei wichtige Punkte. Zunächst ist es wichtig, einen Forschergeist zu entwickeln und nachzuforschen, was denn diese Glaubenssätze, die wunderbar sind, unsere biblischen Glaubenssätze, was sie denn eigentlich bei mir im Herzen bedeuten und in meiner Umgebung und in meinen Beziehungen und bei anderen Menschen. Was bedeutet das? Ein Forschergeist, der permanent forscht. Dann geht es darum, Hüter meines Herzens zu werden. Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Herzen passiert. Andere machen ihre Fehler, andere machen vielleicht auch schlimme Dinge und da muss man auch mal ein Stoppschild machen, aber ich bin Hüter meines Herzens. Ich bin verantwortlich dafür, dass in meinem Herzen kein Hass und keine Bitterkeit wuchert. Und dann geht es darum, anderen offen zu begegnen, die Liebe in den Alltag zu tragen, zu verstehen, versuchen, Verbindungen herzustellen, sich nicht trennen lassen von irgendwelchen Glaubenssätzen und Dogmen, sondern von Mensch zu Mensch sich ins Auge zu schauen und sich zu lieben. Forschergeist entwickeln, Hüter meines Herzens sein und lieben. Wenn wir diese drei Dinge beachten, dann ist geistliches Wachstum unvermeidbar. Es ist unvermeidbar. Du kannst diese drei Dinge nicht praktizieren und in deinem Glauben auf dem gleichen Level bleiben. Dann wirst du wachsen. Ich möchte diese Predigt schließen mit einem Gebet, und zwar genau diesem Gebet, was ich vorgelesen habe als Predigttext. Ich passe das ein bisschen grammatikalisch an unsere Situation an, sodass das ein Gebet wird, was wir für unsere Gemeinde gemeinsam miteinander beten wollen. Und ich bitte euch, dass ihr euch dazu verneigt. Ja, ja, wenn er schon um was bittet, meint er meistens, wir sollen aufstehen. Ihr könnt auch aufstehen, aber ich meine, wir können uns... Oder wollt ihr aufstehen? Ah, nein. Ja, komm, dann stehen wir auf. Aber sitzen bleiben könnt ihr auch. Aber jetzt bleibt ihr stehen. Lieber Vater, wir knien vor dir und beten dich an. Dir verdanken alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben. Und sie haben dich als Vater zum Vorbild. Wir bitten dich, Gott, dass du uns aus deinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkst, damit wir durch deinen Geist innerlich stark werden. Unser Gebet, Herr, ist es, dass Christus durch den Glauben in uns lebt. In deiner Liebe, Herr, wollen wir ganz fest verwurzelt sein und wir wollen auf sie bauen. Denn nur so können wir mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, wir beten, dass wir diese Liebe immer tiefer verstehen, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werden wir auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von dir, Herr, erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist deine Kraft, die in uns wirkt. Und deshalb wollen wir dich mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen.